Gut, und da mache ich mit dem nächsten großen Thema, was jetzt auch zur Bundestagswahl sehr entscheidend sein wird, denke ich, und zwar der Umwelt- und der Klimaschutz.
Ja.
Das letzte Urteil, das Bundesverfassungsgericht hat ja eine Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes eingefordert und quasi im Eilverfahren wurde dann ein überarbeitetes Klimagesetz im Bundestag verabschiedet, in dem ambitionierte Ziele stehen.
Ja.
Soll Deutschland bis zum Jahr 2030 mindestens 65% weniger Treibhausgase ausstoßen als im Jahr 1990, wobei es bisher nur 55% waren. Bis 2040 sollen dann die CO2-Emissionen sogar um 88% fallen und im Jahr 2045 soll Deutschland dann klimaneutral sein. Allerdings finden wir, dass keine konkreten Maßnahmen beschlossen wurden und unter den Zielen vielleicht einfach keine Ideen stecken. Welche konkreten Ansätze verfolgen Sie in Ihrer Partei?
Also es gibt das Urteil, das Karlsruher Urteil ist tatsächlich wegweisend, weil es das bisher so nicht gegeben hat. Ich begrüße es deshalb, weil es genau den Finger in die Wunde legt, den wir bei der Gesetzesberatung des ganzen Klimaschutzpaketes der GroKo auch gesagt haben. Es bleiben eigentlich wenige konkrete Ziele in der kurzen Frist, ohne langfristige Vision sozusagen, wie es gehen soll. Das Doing hat ja das Verfassungsgericht angemerkt. Die haben ja gesagt, ihr sagt zwar, ihr wollt klimaneutral werden, aber ihr gebt euch null Mühe, überhaupt zu sagen, wie. Und da gibt es eigentlich in der Politik zwei Denkschulen, wenn man so will, die sich jetzt immer mehr herauskristallisieren. Ich gehöre der einen an, das will ich gleich vorweg sagen, und viele andere der anderen, was aber okay ist für den politischen Diskurs. Ich muss vielleicht hinzufügen, ich habe selbst, ich habe Wirtschaftswissenschaften in Hannover studiert und habe als Diplomarbeit und auch wissenschaftlich mich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt, aus ökonomischer Sicht. Und deswegen bin ich ein sehr großer Anhänger der Eindenkschule. Mittlerweile folgt mir auch meine Partei, das hat sie auch nicht immer getan, gebe ich zu, aber mittlerweile gibt es auch da eine große Mehrheit dafür. Die eine Denkschule sagt sinngemäß, wir müssen als Staat Preise festlegen, damit Klimaschutz sozusagen folgt. Also das ist die Debatte von Frau Baerbock, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass sie gesagt hat, Benzin muss 16 Cent teurer werden, damit weniger Benzin verbraucht wird. So. Es gibt solche Ansätze im Bundesemissionshandelsgesetz, da sind Tonnagenpreise für eine Tonne CO2 im Ausstoß hinterlegt. Es gibt solche Ansätze schon aus den 2000er Jahren bei den damaligen Klimaschutzgesetzen, bei der Stromsteuer, bei der Besteuerung von Benzin und so weiter. Das ist also die eine Denkschule, die sagt, lasst uns den Preis festlegen als Staat und dann wird sozusagen, werden alle irgendwie folgen. Das ist nicht die Denkschule, der ich vertrete, sondern das ist die Preissteuerung als Überschrift. Ich vertrete die Denkschule der Mengensteuerung, weil ich glaube, dass es politische Aufgabe ist und staatliche Aufgabe ist, einen sehr klaren und harten Rahmen zu setzen. Deswegen habe ich frühzeitig bei uns vorgeschlagen, aber das ist auch schon seit vielen Jahren Beschlusslage, dass wir einen harten CO2-Deckel haben, der ausgestoßen werden darf. Also CO2-Ausstoß wird ein knappes Gut, was staatlich reguliert ist und es darf nicht mehr ausgestoßen werden als das, was an Lizenzen ausgegeben wird. Ihr habt vielleicht schon mal vom europäischen Emissionshandel gehört. Das ist der Stromsektor, der in Deutschland, der unter dieses System bereits gefasst wird. ETS heißt das System. Und der Vorschlag, den wir gemacht haben, ist, dieses System einer festen Mengensteuerung auf alle Sektoren auszudehnen. Das heißt, auch auf den Gebäudesektor, also Heizung und so weiter, und auf den Mobilitätssektor, das heißt für Kraftstoffe. Und dann müssen diejenigen, die Kraftstoffe liefern, in Form von Gas, die EWE beispielsweise, wenn es eine Gasheizung in der Schule gibt, oder die Aral, wenn ihr zur Tankstelle fahrt, die müssen dann Zertifikate vorhalten, die begrenzt sind. Das hat Auswirkungen auf den Preis, aber anders als über die Preissteuerung, in der Hoffnung, dass mit der Preissteuerung dann eine CO2-Reduzierung folgt, sagen wir, lasst uns lieber die Menge festlegen und der Preis bildet sich, das ist dann wiederum sehr marktwirtschaftlich und liberal, bildet sich dann am Markt. Es ist ein System, was wissenschaftlich seit Jahrzehnten, ist keine Neuerfindung, auch nicht von mir oder sowas, also nicht falsch verstehen, wissenschaftlich seit Jahrzehnten diskutiert ist, auch in vielen Ländern der Welt eingeführt. Kalifornien hat solche Modelle auch als Bundesstaat. Andere Länder haben bewusst auf Emissionshandelsmodelle gesetzt und die Europäische Union damals für den Stromsektor auch. Seit 2005 haben wir es in Europa und hat einen großen Vorteil, warum ich sehr dafür werbe. Es ist erstens, wie es technisch heißt, ökologisch treffsicher. Das heißt, dadurch, dass der Staat die Menge festlegt, erreicht man auch die Ziele. Und das Ziel wäre das Erreichen der Pariser Klimaschutzziele. Also das ist die gedeckelte Menge. Und der zweite Vorteil, Es ist kosteneffizient. Bedeutet, dass dadurch, dass sich der Marktgleichgewichtspreis bildet, die Tonne CO2 nicht so wahnsinnig viel teurer wird. Das hat den großen Vorteil, dass Geld für was anderes übrig bleibt, nämlich für Wohlstand und natürlich für die Investitionen in neue Technologien. Also ein Marktteilnehmer, ich weiß, dass ich jetzt sehr technisch klinge, das ist mal bei ökonomischen Themen so, aber also, ich sag mal, der Produzent von Kieselstein, nee, von wie heißen die, Klinkerstein, habe ich bei mir einen Wahlkreis. Der hat jetzt die Überlegung, der muss in eine, also Klinkersteine werden gebrannt aus Ton, ne? Also, kennt ihr vielleicht, kommt in so ein Ding, stößt unfassbar viel CO2 aus, daraus werden dann Häuser gebaut. So, der hat jetzt, steht jetzt vor der Entscheidung und sagt, okay, will ich weiter auf diese Gasbrenner setzen sozusagen und damit CO2 ausstoßen oder versuche ich CO2-neutralen Strom zu bekommen und eine Elektroheizung da quasi einzubauen. Ich sage das etwas untechnisch. Oder es gibt eine Möglichkeit auch mit Wasserstofftechnologie. Das wird insbesondere bei der Stahlproduktion diskutiert. Aber all diese Entscheidungen wehre ich mich sehr dagegen, dass Politiker die treffen. Das ist ein Grund, warum ich gegen ein Verbot des Verbrennungsmotors bin. Nicht, weil ich es toll finde, dass lauter Diesels durch die Gegend fahren, die CO2 ausstoßen, sondern weil es immer Crossover-Technologien gibt. Und die Möglichkeit zum Beispiel bei der Produktion von Klinkerstein ist, dass man CO2-neutralen Wasserstoff nutzt. Also der wird durch Windkraftanlagen, dann produziert der Wasserstoff und dann so eine Anlage eingesetzt. Damit ist der Prozess CO2-neutral geworden. Und in Bezug auf das Auto gibt es vielversprechende Ansätze, synthetische Kraftstoffe herzustellen. Also da wird quasi das, was wir an volatilen Strom bekommen aus erneuerbaren Energien, also in Deutschland klassischerweise Sonne und Wind, hat halt die Schwankung, ne? Also nachts weht sowohl wenig Sonne oder gar keine Sonne, als auch weniger Wind. Und diese Schwankungen auszugleichen, macht man am besten, indem man speichert. Und da gibt es eine Möglichkeit, den Strom direkt in CO2-neutrale synthetische Kraftstoffe umzusetzen. Die haben die gleichen Eigenschaften wie Diesel. Man braucht also einen effizienten Verbrennungsmotor, sind heute noch leider teurer als normaler Diesel, aber die würde man dann als CO2-neutralen Kraftstoff ins Auto einbringen. Und das wäre, sagen einige, aber ich bin kein Ingenieur, unter Umständen ökologisch sinnvoller als Batterietechnologie, weil Batterien die ganzen Entsorgungsprobleme haben, seltene Erden und so weiter und halt unter Umständen im Vergleich dazu nicht ganz so effizient sind. Aber da gibt es Ingenieure, die sich darüber total streiten. Also wenn wir jetzt zwei hier hätten, die würden sich total fetzen und unterschiedlicher Meinung sein. Aber mein Job als Politiker ist nicht zu entscheiden, ist das die Supertechnologie oder ist das die Supertechnologie, weil im Zweifelsfalle liege ich falsch. Mein Job als Politiker ist zu entscheiden, wie viel CO2 ausgestoßen wird. Und lange Rede, kurzer Sinn, deswegen bin ich, halte ich sehr viel davon, nicht über Preise und Technologien so sehr zu streiten, sondern über die Menge und da eben die Menge festzulegen und dem Rest schlauen Ingenieuren und den Marktteilnehmern zu überlassen. Okay. Das war jetzt sehr theoretisch, ne? Sorry, aber das ist bei so einem Thema, wenn man das mal wissenschaftlich gemacht hat, dann fällt es einem ein bisschen schwer, das so handfest mit den Autos und mit den Klinkersteinen ein bisschen anschaulich zu machen.
Genau. Also sehen Sie das nicht als sinnvoll, zum Beispiel jetzt die E-Mobilität durch Förderprämien zu fördern?
Nein.
Alles klar.
Nicht, weil ich was gegen E-Autos hätte. Ja. Finde ich, also nebenbei gesagt, ich weiß nicht, wer von euch mal Tesla gefahren ist, das ist natürlich ein super cooles Auto, davon abgesehen, dass es unfassbar teuer ist, weil wenn man an einer Ampel aufs Pedal drückt, dann geht das ab wie Schmitz Katze. Aber das ist ja, also das wäre jetzt Passion sozusagen, das ist kein ökologischer Grund. Und ich will nicht wichtig finde ich, wichtig ist zu verstehen, da sitzen 709 Mitglieder des Deutschen Bundestages, die alle, nein, nicht alle, die AfD nehme ich außen vor, aber die anderen haben gute Absichten, würde ich behaupten, jeder auf seine Art und Weise. Nur die wenigsten von denen sind Ingenieure. Ich zum Beispiel bin es nicht, ich bin nur Ökonom. Und ich habe manchmal bei den Debatten über Klimaschutz das Gefühl, dass alle total die studierten Ingenieure sind und genau wissen, dass die eine Technologie uns die Welt rettet. Das glaube ich halt nicht, weil ich nicht glaube, dass ein Einzelner so schlau ist oder ein Parlament so schlau ist, sondern ich glaube eher an die Kraft derjenigen, die sich mit sowas auskennen. Und da setzen sich dann die besten Technologien durch.
Wäre es denn nicht auch eine Möglichkeit, den ÖPNV auszubauen?
Also ja, das ist wiederum tatsächlich Aufgabe des Staates. Ne? Also klar, Alternativen zu schaffen, das ist auch eine soziale Frage irgendwann, weil wenn Dinge teurer werden, dann ist es schon Aufgabe des Staates, auch Mobilität sicherzustellen durch ÖPNV. Aber ich will niemandem was vormachen. Nicht an jeder Kreuzung in der Wesermarsch wird alle 6 Minuten Bus halten können. Das ist einfach, also kann man versprechen, aber ist halt Quatsch. Also deswegen finde ich, muss man beim ÖPNV ehrlich bleiben. Ich glaube, dass Individualmobilität gerade in ländlichen Räumen eine erhebliche Rolle spielen wird. Das Ziel muss nur sein, dass sie CO2-neutral ist. So, und das müssen wir erreichen. Aber ÖPNV ist gut, aber überall flächendeckend zu haben, ist eine Illusion.
Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage zum Thema Umwelt- und Klimaschutz. Und zwar, sollte es Steuererleichterungen für Unternehmen mit nachhaltigen Innovationen und Konzepten geben?
Sie würden in dem System, was ich vorhin vorgeschlagen habe, ohnehin belohnt. Also wer kein CO2 ausstößt, der braucht keine Zertifikate vorhalten oder kann die Zertifikate, die er hat, anderen verkaufen. Das ist ein großer Vorteil. Ich halte nicht viel davon, das Steuerrecht mit, sagen wir mal, wünschenswerten Dingen zu überfrachten, weil es meistens bürokratisch wird und die Ziele trotzdem nicht erreicht werden. Deswegen bin ich skeptisch im Steuerrecht, sowas zu machen. Allerdings gibt es, nicht zu weit werden, es gibt Bestrebungen der Europäischen Union, es nennt sich Taxonomie, kompliziertes Wort. Dahinter steckt die Idee, nachhaltige Ziele sozusagen in der Buchführung, Bilanzierung von Unternehmen abzubilden. Ich bin etwas skeptisch, was das betrifft, weil ich das Gefühl habe, dass es ganz viel Bürokratie, aber wenig wirklicher Fortschritt bei Umwelt- und Klimaschutz.